Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen zum Fidelity-Podcast, der jährliche Sonderpodcast, kann man eigentlich schon sagen. Das ist ja schon fast Tradition. Wir sind auf der High-End 2025, der letzten High-End in München. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen und haben den ersten Tag jetzt hinter uns. Im Hintergrund hört man noch die Geräuschkulisse vom Abbauen, aber vielleicht auch schon vom Zusammenkommen beim Kaltgetränk, was es hier dann auch durchaus in den Hallen gibt derzeit. Bei mir ist mein Chefredakteur Carsten Barnbeck und dann ist auch noch der Roland Schmenner mit dabei, einer unserer Autoren. Ich bin Frank Lechtenberg. Wir haben heute den ganzen Tag hier auf der Messe verbracht, teilweise zusammen, teilweise unterschiedlich. Und Roland und ich haben eine Sache festgestellt. Wir klopfen mal tatsächlich hier auf den Tisch, denn das ist Holz. Und Holz war irgendwie unser Thema heute.
Ja, das war mein Eindruck. Das fing bei den Kopfhörern an. Nun kann man sagen, Kopfhörer haben immer häufig was mit Holz zu tun, aber sehr verspielt mit Ornamentik an der Seite, fast wie astrologische Zeichen. Dann beispielsweise Felix Audio Kopfhörerverstärker in Vollholzausstattung, muss man fast sagen. Das zieht sich weiter über Ferrum Audio, die kleine Holzplättchen als Wiedererkennungseffekt haben oder auch dann jenseits des Kopfhörerbereichs beispielsweise Canor, die ihren neuen, wie soll man es nennen, Luxusröhrenverstärker auch im Holzdesign aufgebaut haben. Also man könnte vielleicht auch sagen, The Return of Wohnzimmer oder wie immer man es benennen wollte. Das war schon auffällig, wenn man einmal so ein bisschen auf diesen Blick sich fixiert hatte, wo irgendwie Holz auftaucht. Dann war das tatsächlich, würde ich sagen, was diese High-End unter dem Aspekt ein bisschen von der letzten unterscheidet.
Mir ist auch aufgefallen, selbst bei etablierten Marken, AMG-Laufwerke beispielsweise, da gibt es jetzt dann eben fürs kleine Laufwerk ein passgenaues Stück Holz, was du eben drunter setzen kannst, was eben dann dazu kommt. Dann haben wir ein bisschen Home-Audio auch hier mit dabei. Poet Audio beispielsweise aus Österreich, die auch mit ein bisschen Holz arbeiten oder auch mit den Farben irgendwie arbeiten. Das ist schon aufgefallen. Carsten guckt uns etwas fragend an, denn er hatte andere Eindrücke heute auf der Messe, natürlich aber auch viele Gespräche.
Ja, andere Eindrücke will ich das gar nicht nennen, aber der Roland hat das wahrscheinlich gerade ganz gut auf den Punkt gebracht. Mir fehlte die Holzfixierung, weil ich war... Muss ich dazu sagen, ich habe heute genau wie im letzten Jahr, kann ich dieselbe Geschichte erzählen. Ich bin von Termin zu Termin geflutscht und die Pressekonferenzen, die konzentrieren sich sehr auf die beiden Atrien und die Flure umrum, also die 3.1, die 4.1, die 4.2 und wie sie alle heißen. Und wer schon mal hier war, weiß, was ich meine. Und da oben sind vor allem große Lautsprecher, große Exponate und eher so die luxuriösen Marken vertreten, wo Holz wahrscheinlich einfach nicht so ungewöhnlich ist wie bei Elektronik oder wie bei kleineren Geräten. Mir sind dafür als Trends völlig andere Sachen aufgefallen. Und zwar mühen sich die Hersteller, und das ist eine Sache, da freue ich mich tierisch drüber, die Hersteller mühen sich wieder, die Preise nach unten zu drücken. Also wir haben das einige Male in unserem Podcast erwähnt und darüber spekuliert, aber es war halt immer Raten auf hohem Niveau. Wir sind ja immer davon ausgegangen, dass all die Luxusware, die in der Zeit direkt nach der Corona-Pandemie rauskam, gewissermaßen als Technologieträger dienen wird für kleinere, bezahlbarere Objekte. Es war halt irgendwie eine gewisse Ironie darin, dass die gesamte Branche gleichzeitig damit anfing. Und jetzt merkt man, dass auf breiter Front die Hersteller also mit wirklich Sausebraus dran arbeiten, diese nach oben gefahrene Kostenuhr wieder nach unten zu reduzieren. Also wir waren unter anderem bei Ortofon, wo uns die neue MCX-Serie vorgestellt wurde, sehr persönlich vorgestellt wurde. Wir durften ungefähr 10 3D-gedruckte Modelle davon in der Hand halten, weil die Originale sind zu kostbar mit ihren ab 299 Euro. Und ich würde mal sagen, das ist für einen richtig gut gemachten MC-Abtaster schon eine wirkliche Ansage. Und was uns da verraten wurde, ist, dass sich diese Serie, die sich dann natürlich durchaus bis zum MC40 in die vierstelligen Regionen entwickeln kann, die unterscheidet sich technisch in Material, im Materialeinsatz etc. pp. Aber der reine Antrieb, der Nadelträger und so weiter ist immer identisch. Das bedeutet, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig verifizieren, aber so weit können die nicht auseinanderliegen. Das war sehr, sehr spannend. Und genau diese Entwicklung habe ich an vielen anderen Stellen auch beobachtet. Ein Beispiel könnte ich noch nennen von den lieben Kollegen. Nee, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Da muss ich passen.
Also mir fiel auf, ich war dann auch oben in den Gängen. Hier sind ja mehrere Etagen. Wir haben hier unten die Halle, wo wir gerade sprechen. Und dann gibt es quasi zwei Atrien, um die herum Vorführräume sind, wo dann eben speziellere Vorführungen, teilweise mit Einlass, teilweise kann man so reinkommen, dann stattfinden. Da war ich auch beim französischen Hersteller Atom, der mit einem Zweiwege-System da vorgeführt hat, was eben nicht sehr weit über 1.000 Euro das Paar war, was eben für die letzten Jahre hier daher also fast unvorstellbar gewesen wäre und jetzt wirklich eine vollständige Vorführung gemacht hat, vollständig im Sinne von auch alle Frequenzen abgebildet und trotzdem war Dynamik da, es hat nicht komprimiert, es hat einfach Musik gespielt und das ist eben ein Trend, der glaube ich, wir haben ein bisschen letztes Jahr darüber gesprochen, als so die Wiederauferstehung einiger Marken so arg kam, beispielsweise dann diese Klassik-Serie von JBL, über die wir gesprochen haben. Das sind so Sachen, die haben sich auch inzwischen bei anderen Händlern offenbar oder anderen Herstellern irgendwie ein bisschen durchgesetzt und die sind mir positiv aufgefallen auf jeden Fall.
Einmal das und vielleicht ist es natürlich auch so ein bisschen der Druck von bestimmten Newcomern, die eigentlich gar keine Newcomer sind. Also uns beiden sind zum Beispiel diverse polnische Hersteller aufgefallen, die offenbar schon auch seit den 70ern im Markt sind, vielleicht auch bislang noch keinen Vertrieb hier für Europa hatten, wo man wirklich sagen muss, das ist mehr als nur Hand und Fuß und auch wirklich zu bezahlbaren Preisen. Oder auch polnische Hersteller, die andere Linien aufgekauft haben. Wir waren zum Beispiel bei Indiana Line, die Utah-Serie, wo wir auch für 1.400 Euro zum Paarpreis ein gestandenes Lautsprecherpärchen bekommen. Oder auch Intra, die Laufwerke machen, die, ja, ich sag mal, so ein bisschen an die großen Kenwood-Boliden aus den 70ern erinnern. Und auch wirklich im, sage ich mal, vernünftigen vierstelligen Preisbereich sind.
Ich sehe es gerade da drüben, Unitra, also das ist genau der Name, aber eine Marke, die es eigentlich schon relativ lange gibt, die jetzt irgendwie wieder hier im Markt drin ist und die tatsächlich an diese alten Boliden erinnert. Und mich hat es erinnert teilweise an Yamaha-Verstärker. Auch Yamaha hier vor Ort mit einer recht guten Vorführung, wie ich finde. Die haben eben auch diese leichte Retro-Optik. Die ist aber bei denen völlig okay, weil das ist ihre eigene Herkunft. Ja? Also und, das finde ich wiederum gut. Die Hersteller, selbst wenn sie übernommen worden sind, du hast von Indiana Line gesprochen, die jetzt in polnischer Hand sind, die haben auf jeden Fall Schwerpunkte in ihrer eigenen Geschichte gesetzt. Ne? Diese Utah Line hat auch was Geschichtliches damit zu tun, wo kommt dieser Lautsprecher ursprünglich her. Das finde ich ganz toll. Ich glaube, Geschichten erzählen gehört sowieso zum HiFi mit dazu, weil ohne die Geschichte dahinter ist das ein beliebiges Produkt XY und viele sind auf sehr hohem Niveau. Trotzdem haben wir auch festgestellt, auch bei den Kopfhörern gibt es doch große Unterschiede, auch wenn sie preislich ähnlich teilweise sind, aber es gibt, die Konzepte sind unterschiedlich, die Qualitäten sind unterschiedlich, da geht echt eine Menge.
Ja, und auch innerhalb der Serie, also das ist, ja, vielleicht weil man natürlich auch einen Kopfhörer ein bisschen dichter auf dem Ohr hat als ein Lautsprecher, aber bei HiFi Man war das schon, fand ich sehr nachvollziehbar, wie auch aus einer Serie quasi, ARIA beispielsweise, sich die einzelnen Entwicklungsstufen, es ist wirklich nachvollziehbar. Ich sag mal, es sind Preisschritte von jeweils 300 bis 400 Euro, die aber wirklich eindeutig zu verifizieren sind. Und ich sag mal, so ein Stand hinterlässt man natürlich auch mit einem relativ guten Gefühl, weil man das den Eindruck entwickelt, hier wird einem nichts erzählt, das sind keine Fantasiepreise, sondern im Grunde genommen die Entwicklungsschritte auch zwischen den einzelnen Produkten sind nachvollziehbar. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit Ehrlichkeit, die mittlerweile in die Branche wieder einzieht, wo quasi ansonsten vielleicht die Story tatsächlich mehr war als das, was man bekam. Und zumindest bei diesen HiFi-Man-Kopfhörern, ich glaube, wir hatten den gleichen Eindruck, hatte man tatsächlich das Gefühl, die Story und das Produkt sind deckungsgleich.
Wir haben auch einige Hersteller gesprochen, die tatsächlich über Hintergründe gesprochen haben. Also wo wird dann zum Beispiel bei deutschen Firmen, die dann sagen, okay, ich will nicht in Fernost, aber ich mache doch irgendwie im europäischen Ausland die Fertigung. Wo wird das gemacht und wie genau hänge ich da drin? Das haben die uns so erzählt und das fand ich wirklich recht transparent und eigentlich was anderes als die letzten Jahre, wo immer die Geschichte zu sehr im Vordergrund stand, der Hintergrund auch vor uns dann teilweise ein bisschen verborgen blieb.
Ja, das ist, muss man klar sagen, da gibt es natürlich Sohne und Sohne, wie man immer so schön sagt. Also ich kann da aus der, vom heutigen ersten Messetag kann ich da eine Anekdote erzählen, wo dieses Storytelling direkt verwoben ist mit den Produkten. Und zwar hatten wir heute Morgen eine relativ eine mucklig kleine Pressekonferenz bei Nubert, wo in überraschend kleinen Kreis die neue Nuvero-Serie vorgestellt wurde. Und da war das tatsächlich so, dass die das Storytelling um die Entwicklung des Lautsprechers gesponnen haben. Also da wurde jetzt nichts aufgemacht von irgendwelchen besonderen Hölzern, wo man schon immer mal irgendwas mitmachen wollte und so weiter. Sondern da ging es einzig und allein darum, welche Schritte die konkret unternommen haben, um die Lautsprecher auf das Niveau zu bringen, wie sie jetzt spielen. Und ich muss zugeben, das hat uns ziemlich umgeblasen, was wir da gehört haben. Insbesondere die Kleine. Also ich nenne sie bewusst die Kleine, weil sie hat noch keinen Namen. Die ist irrsinnig losgelöst und punchig ans Werk gegangen. Und die haben insbesondere auf den Mitteltöner und den Hochtöner, der so ein bisschen vorgesetzt ist, also auch ein Time-Alignment, sehr viel Wert gelegt und haben einen irrsinnigen Antrieb hinter die Chassis gezaubert mit Dämpfern, die Kraftverteilung verbessern und so weiter. Also 10 Millionen kleine Detailverbesserungen, die in der Summe einen irrsinnigen Sprung nach vorne machen. Die Nuvero ist auch nicht mehr wiederzuerkennen. Die hat zwar designtechnische Anleihen an die alte, die hatten ja immer so eine vorgesetzte Schallfront, die zumindest angedeutet wird, aber es ist auch vom Design her ein ganz anderes Fund, muss man sagen. Also das fand ich wirklich großartig. Und da lasse ich mir die Geschichten gerne erzählen. Das ist natürlich wunderbar, wenn das so miteinander verwoben ist.
Geschichten erzählen ist ein bisschen schwierig, wenn es dann ins Digitale geht, weil das dann noch nicht so lange, natürlich auch schon über ein Jahrzehnt bei uns Thema ist, aber so lange eben noch nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, zum einen haben wir diese Produkte entdeckt, nämlich Netzwerkkomponenten, also Switche, die bestimmte zusätzliche Funktionen zu dem Standard-Netzwerk-Switch für zu Hause haben, die eben audiospezifischer sind. Ob das dann, ich glaube, wir hatten einen, der quasi wirklich alle 8 Ports mit einem Kippschalter an- und ausschalten konnte und wo dann dementsprechend die anderen noch weniger Noise hatten, als sie jetzt, wenn alle Ports offen sind, gehabt haben. Dann haben wir einen Entwickler gesprochen aus Hongkong, der gerade hier einen neuen Vertrieb hat, der eben zusätzlich eine Clock eingebaut hat, die eben hochgenau das Signal nochmal bearbeitet. Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was es jetzt bringt. Ich habe mit Netzwerkaudio im Studiobereich was zu tun. Weiß auch, dass es da Unterschiede gibt zwischen den großen Playern und dass einige ein bisschen mehr Audio können und andere ein bisschen weniger Audio können. Das hier ist, glaube ich, noch ein Ding. Ja, also es kann sich vielleicht durchsetzen, ist aber dann auch schon ein bisschen speziell.
Du meinst jetzt speziell das Zubehör für die Netzwerktechnologie, auf jeden Fall ein interessanter Themenbereich, der allerdings, da muss man immer mit, ich muss ganz ehrlich sein, muss man mit gewisser Vorsicht rangehen, weil heutzutage fast jeder Streamer per se fähig ist, die Signale zu puffern, zwischenzuspeichern, nach dem Takt irgendeiner Clock neu aufzubereiten. Das bedeutet, Zubehör wie dieses ist mit Sicherheit sinnvoll, insbesondere dann aber eben mit sehr puristisch aufgebauten Streamern, älteren Streamern vor allem. Also es gibt ja auch den einen oder anderen High-End-Streamer, der vor 10, 11, 12 Jahren schon so viel gekostet hat, dass man den heute nicht unbedingt aufs Abstellgleis schieben möchte. Und da ist es natürlich, da kann das sehr viel Sinn machen, die Daten vorher zu sortieren, sodass der Streamer leichtere Arbeit mit dem Datenmaterial hat. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Aber ansonsten gilt im Zweifel bei solchen Produkten, probieren geht über studieren. Das kann nach vorn losgehen, das kann aber auch teilweise sogar bremsend wirken. Genau wie bei Stromfiltern sollte man auch nicht 3 oder 4 Stück hintereinander kaskadieren. Da gelten ähnliche Regeln. Ich muss dazu sagen, dass mir auf dieser Messe bislang aufgefallen ist, dass Streaming mittlerweile eine dermaßen etablierte Technologie ist, dass eigentlich gar nicht mehr darüber gesprochen wird. Wir sind da an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, es funktioniert. Und es ist in Komponenten drin. Wahrscheinlich fürchten viele Hersteller immer noch so eine gewisse Anti-Werbung, wenn sie zum Beispiel sagen, dass in ihrem Röhrenvollverstärker ein Streaming-Client mit drin ist oder so. Und das lässt man dann einfach weg. Und wer das ausprobieren oder betreiben möchte, der kann es machen. Fertig, aus, die Laus.
Ja, ich denke, das ist natürlich auch Stichwort Netzwerktechnik. Es ist natürlich auch immer extrem abhängig, was hat man zu Hause für eine Netzwerkumgebung. Und deswegen probieren geht über studieren. Es ist sicherlich nicht die Allzweckwaffe oder die Wunderwaffe, aber wie Carsten gerade schon sagte, für manche notwendig, gerade auch im Hinblick auf dessen, was habe ich vielleicht auch noch an älteren Geräten zu Hause oder wie kompliziert ist meine Netzwerkumgebung, wie in Anführungszeichen verseucht ist natürlich auch meine Netzwerkumgebung. Und dann kann das sicherlich ein Mittel sein, aber wir haben genau mit, und jetzt können wir Name-Dropping machen oder Namen raten. Kekes, die Firma, die jeder anders
ausspricht.
Die jeder anders ausspricht. Auch der Mann vom Vertrieb nicht eindeutig war. Wo man uns aber auch eindeutig sagte, die Optimierung fängt eigentlich ganz woanders an. Und das ist im Grunde genommen der letzte Schritt, den ich dann noch mache, um quasi auch wirklich dahin zu gelangen, wo ich vielleicht endgültig hin kommen soll, aber ich glaube, der Netzwerkswitch ist nicht das, womit man anfängt bei der Optimierung.
Optimierung heißt aber auch, von der Quelle aus zu denken, das heißt also möglichst ein gutes Signal zu haben, und da haben wir ein interessantes Gespräch geführt mit Jonathan Monks, das ist der Sohn von Keith Monks, den doch viele, glaube ich, den Namen im Hinterkopf haben für Plattenwaschmaschinen, insofern durchaus einzigartig, weil sie die erste gebaut haben und zum zweiten, weil sie eben eine Punktabsaugung haben, also insofern von der kleinsten bis zur größten Maschine, früher mal mit einem Faden, heute mit einer Gummilippe, haben wir mit Jonathan darüber gesprochen, warum eigentlich das wichtig ist und warum es auch wichtig ist, gerade neue Pressungen zu reinigen, bevor man die zuerst mal abspielt, denn da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Jonathan, good to have you here and good to see you.
Thank you, Frank.
We were talking about record cleaning machines, of course, but when, in the end, it all is about emotion. It's about listening, it's about music. To what extent do you think is a record cleaning machine important for music listeners to achieve this sort of emotion? Or is it, isn't it?
Frank, I have to say that for all the wonderful things that my father did to be able to bring to life the world's first electric record cleaning machine with the BBC, and effectively create a brand new industry in the process. Dad was very good on the equipment side of things. My only criticism of him, if I had one, was the fact that he had no interest in music at all. So this was very interesting to me coming into this industry because I did everything in reverse. I could, according to my mother, I could sing Beethoven's Sixth Pastoral before I could talk. And also the chorus to She Loves You by the Beatles. So it's ingrained in me right from the start. So it's a very interesting question to me that you've started out at, because I come at this in a different sort of way. I don't have the same engineering background. I'm surrounded by extremely talented engineers who fill in all the gaps, and I give them my crazy ideas, like the Edwardian, and they somehow manage to create these things into real life items. But I come at it as a music enthusiast and a record collector lifelong. So for me, in a roundabout way, the heart of everything that we're doing is the music is the first thing. And I think that's where the emotion and the love comes from. The music has to come first. And then the equipment has to come second to bring that to the fore and to make that as good as it can possibly be. Records are wonderful things, and the playing equipment that's all around the place here is very, very wonderful, but it's only as good as the source material. And if you you spend a lot of money on your turntable, or let's start with the cartridge, the turntable, PhonoStage, amplifier, speakers, interconnects, everything in between, and you throw as much money as you can possibly afford at it, it's if the source material is flawed, you are reproducing noise. You are not reproducing that joy and that love and through that music. And so that's where we come in. And so we're the starting point. The thing that I really love more than anything, I suppose, about what I would call proper record cleaning, of which I would like to think that we are, you know, hopefully a reasonable effort at doing, is the removal of the manufacturing residues from the original making of the disc, which have reached epidemic proportions now in the modern audiophile world, as the audiophile pressings are using more and more mold release agents so that their records come off flat. And you can't blame them for doing that. They want to be able to have a record that's completely flat. These are expensive items now. They need to be, audiophiles are not going to tolerate a record that isn't as pristine as it can ever be. And because of the wear and tear, not just the spoiling of the enjoyment, but the wear and tear of the of their equipment, stylus, cantilever, and so forth. So removing that residue is the only way forward on that. So you have these records that you think are going to be as pristine, as fresh, and as good sounding the first time you ever play them that they will ever be in their entire lives, but they're already completely contaminated with manufacturing residue. So having something that's really effective to be able to remove that residue is effectively priming that record for life. And that's what I really feel genuinely that we do, certainly I think in an above average way, and hopefully a lot better than a lot of other systems, just because of the nature of the biodegradable fluids that we have, the very fine but firm brush bristles that pushes that fluid deeper down into the groove, dissolving more of those oils, dislodging more of those particles, and then a very fine soft suction tip that one turn at a time travels across the record, vacuuming before, over the top, and also after it travels at any one point of that groove. So it's having lots and lots of goes. Even on the outer rim, it's turning three or four times on the same part of the record to be able to remove that. And you really need to do that, because if you don't, then any residues that's left behind are going to evaporate and onto the disc, and you'll hear a surface noise. You've kind of spoiled the reason for doing it in the first place. I'm really sorry, that was a very long sentence, wasn't it?
Thank you for your short words then. It's appreciated. It's been a pleasure talking to you.
Thank you, and I don't know quite how, but I did manage to breathe sometimes during that interview. So when you get me started on my my favourite topic, I'm afraid it's kind of, okay, he's off now. So apologies for that, but thank you for your time. So.
We have to say thank you.
Our pleasure. Thank you very much. Man merkt, dass Jonathan Monks total da drin ist. Also es ist sein Baby, es ist auch ein bisschen Familienheritage. Er lebt das weiter, was sein Vater vorgelebt hat, und denkt es aber auch weiter. Zum einen eben diese Verkleinerung auf diese Prodigy-Serie und jetzt das neue Material, was dann, für High-End-Preise auch nicht so überkandidelt teuer ist, aber eben von Archiven genutzt wird, von Bibliotheken genutzt wird, die Platten tatsächlich archivieren und wo es vielleicht das Original nur noch auf Platte gibt. Und das hat mich schon irgendwie ein Stück weit beeindruckt. Das können sicherlich andere Hersteller, also unser Reinigungsprozess auch, ganz sicher, das war nur exemplarisch. Aber er hat es einfach so emotional und toll erzählt, dass wir uns erlaubt haben, ihn jetzt hier zum Gespräch mit reinzuholen. Beim Thema Zubehör, wo wir dabei sind, ist dir was aufgefallen, Carsten? War mehr, war weniger, war irgendwas Besonderes, was du irgendwie entdeckt hast auf der Messe? Was so? Ja, früher, es gab mal Messen, da waren mehr Kabel, muss ich sagen, als jetzt. Also das hat extrem abgenommen aus meiner subjektiven Sicht. Was ist dein Eindruck?
Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Merkt man, dass der Zubehörmarkt momentan so ein bisschen hinten runterfällt, kann man nicht sagen. Also wenn man bewusst auf die Suche geht, dann findet man immer noch genügend. Insbesondere hier unten in den Messehallen wird es wieder einiges geben. Da muss ich zugeben, war ich heute noch nicht so viel. Ich war oben bei der Innakustik. Die lieben Kollegen haben uns Kabel ins Gesicht gehalten. die, ich muss ganz ehrlich sagen, also sie wollten es nicht so offen zugeben, aber man sah an der ganzen Bauform, dass sie schon gewisse Anleihen an diese ganze Helix-Technologie haben, also auch so ein gedrilltes Kabel und na, gut mehrere Innenleiter, bla bla bla. Da lagen wir allerdings bei Preisen auch von ungefähr 300 Euro die Strippe. Das kann man dann natürlich beliebig steigern, indem man irgendwie das 20 Meter Lautsprecherkabel ordert. Aber auch da muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Es ist wie gesagt so, wer sucht, der findet. Denn viele Aussteller haben dieses Jahr irgendwie riesige Lautsprecher in ihrer Vorführung und vorne in der Tür steht dann eine kleine Vitrine, wo die zugehörigen Füßchen drin sind und so weiter. Tatsächlich liegt der Fokus auf dieser Messe eher auf den Geräten. Das stimmt schon.
Ja, vielleicht eine Zwischenform zwischen Zubehör und Gerät. Während Hatchells beispielsweise, da ist uns beiden eigentlich, Frank und mir, vor allem der Stand von Jiko aufgefallen, die eine großartige Auswahl an Hatchells haben, zum Teil auch schon mit integrierten Tonabnehmern, die zum Teil dann auch mit SME-Anschluss beispielsweise auf den Technics 1210 oder so wirklich einfach nur einfach drauf zu dingeln sind. Und da sowohl
und teilweise aussehen wie ein Raumschiff, finde ich.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Teilweise mit exotischen Formen, also für jeden Star Trek-Fan ein riesiges Fest, bis Standardformen. Und ja, das war alles sehr überzeugend, auch von der Verarbeitung her, muss man sagen. Und das ist, finde ich, ein spannendes Feld, finde ich, immer, wenn es nicht reines Accessoire ist, sondern es gibt ja gerade Dinge auch, die schwer einzuordnen sind. Bin ich jetzt beim Accessoire oder bin ich eigentlich beim Gerät schon? Und da kann man, da, aber man muss halt mit offenem Auge ein bisschen hier über die Messe wandern. Es ist nicht so einem, dass das wirklich entgegenspringt im Moment.
Apropos offenes Auge, offenes Ohr, also die Musik, die gespielt wird. Ich habe in diesem Jahr keinen Trend tatsächlich entdeckt. Im letzten Jahr haben wir so ein bisschen über Trends gesprochen, was so musikalisch da war. Das war, glaube ich, sehr offen. Es war so ein bisschen das, was auch die Vorführenden gerne aufgelegt haben. Relativ viel Klassik, fand ich, war dieses Mal mit dabei, aber ansonsten musikalischen Trend. Also die klassischen, ich sag jetzt mal, von Kari Bremnes über Hotel California und so weiter, die habe ich nicht gehört.
Also da kann ich tatsächlich nur die Empfehlung geben, geht zu britischen Herstellern. Das merkt man schon von draußen an der Musik, wo die herkommen. Die legen freakiger auf. Also wir hatten gerade die große Ehre, muss man sagen. Das war vielleicht mein Highlight des Tages. Durften bei Lin in einer exklusiven Privatvorführung einen Vergleich zwischen den alten Solo 500, also den großen Klimaxen, und den heute vorgestellten Klimax 500 Solo, durften wir mal AB hören. Das ist, die sind hier auch für jedermann zugänglich, sind die neuen in der Vorführung. Aber diese AB-Möglichkeit, die, ja, die ist für die normale Vorführung einfach zu aufwendig. Und da haben wir einen kruden Mix gehört von Singer-Songwriter-Musik über Wunder, übrigens richtig gut aufgenommen. Dieses 80er-Jahre-Tina-Turner-Album. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber jeder kennt das. Und dazu gab es ein bisschen gepflegten Techno, ein bisschen Klassik und einfach wirklich querbeet. Und das macht richtig gute Laune. Und die Endstufen, by the way, da müssen wir noch drüber reden. Das war wirklich der Zaubertrick. Also ich meine, jeder, der mal eine Climax gehört hat, weiß, das ist jetzt nichts wirklich Schlechtes. Aber die neuen Modelle lassen die Lautsprecher schlichtweg verschwinden. Das ist, wir waren tatsächlich, sind da so ein bisschen wortlos rausgegangen und haben gedacht, das haben wir uns wahrscheinlich alles nur eingebildet.
Also in der ähnlichen Preisliga ist ja auch die große 800er Endstufe von Electro Companiet unterwegs. Ich glaube, etwas günstiger als die Lin. Und die haben auch norwegische Lautsprecher dieses Mal mit dabei. Die Firma heißt einfach Audio. Finde ich auch mal konsequent für einen Hersteller, sich Audio zu nennen. Ist vielleicht bei der Google-Suche ein bisschen schwierig. Aber ansonsten große zweiwege Lautsprecher mit einem Horn im Hochton und einer dicken Pappe unten im Bass. Und die machten echt richtig dynamischen, tollen Live-Sound. Klassische Musik. Da war so viel Dynamik drin, also das hatte ich echt da in den Sitz gedrückt. Aber da sind wir auch bei 4 Endstufen, die dann im Einsatz waren, sind wir eben auch sechsstellig. Und das ist eben das, was aber nicht mehr so häufig hier ist. Im letzten Jahr haben wir ganz viele sechsstellige Produkte gesehen. In diesem Jahr war es eigentlich, wenn, dann hat es sich aufsummiert bis dahin. Aber die Einzelkomponenten, ich weiß nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich so, es ist natürlich Lin ein schlechtes Beispiel, wo dann die 360 im Spiel war und die Endstufen kosten, glaube ich, um die 20 das Stück oder so. Also ist jetzt nur so eine vorsichtige Prognose, gemeinsam mit einem Climax-Vorverstärker-Streamer, also dem DSM, der war im Spiel, Das summiert sich sehr wohl auf, muss man sagen. Aber das ist eine definitive Ausnahme gewesen. Weil wie gesagt, die Hersteller, bei denen ich heute war, die haben durch die Bank vergleichsweise moderate und faire Preise aufgerufen. Da mag jetzt Nubert fast noch eine ironische Ausnahme sein, weil die neue Lautsprecherserie aufgrund ihrer hohen Fertigungstiefe und der großen Zahlen völlig neuartiger Bauteile, die da einsetzen, sind, glaube ich, die kostspieligsten passiven Nubats, die man sich hier hinstellen konnte. Jetzt mal es gab ja mal diese Pyramide, die nehme ich da außen vor, die war auch zu ihrer Zeit vor 10 Jahren schon relativ kostspielig. In der Summe gesehen, muss man aber sagen, stehen die Lautsprecher exzellent da. Beschwert sich niemand drüber, vor allem wenn man mal reingehört hat.
Jetzt sind wir hier das letzte Mal in München. Das MOC hat andere Pläne, / dieser Ort wird anders genutzt werden im kommenden Jahr und das Ganze geht nach Wien. Wir haben so mit 1-2 Leuten auch drüber gesprochen, wie die Erwartungshaltung ist. Es war jetzt, glaube ich, keine wirkliche Bewertung mit dabei, sondern eher offene Erwartungshaltung, was das angeht, wo, glaube ich, ein paar Gedanken hingehen, ist andere Logistik. Weil es für viele einfach ein anderer Anreise ist, ein anderer Weg ist. Das wird sicherlich was ausmachen. Die Räumlichkeiten selber, du kennst sie von der Feinst Audio. Ist das vergleichbar mit München?
Das ist überhaupt nicht vergleichbar, kann ich sagen. Und zwar im explosiv positivsten Sinn, weil das Kongresszentrum, also das Austrian Congress Center, wo die Messe hinzieht, ist für ja eben Gesprächsatmosphäre geschaffen. Das heißt, die Räume haben ein akustisches Treatment. Das haben wir zum Beispiel heute wieder in mehreren Vorführungen gemerkt, dass einfach der Bass fehlt. Ich glaube 2 Jahre war wegen der Pandemie Ausfall. Das heißt, ich bin jetzt das 19. Mal hier. Da hat man dann irgendwann ein Öhrchen für und weiß, wie man Dinge einzuschätzen hat. Aber wenn jemand zum ersten Mal auf diese Messe kommt und sich hier sicher irgendwie Komponenten anhört, dann wird er teilweise ziemlich überrascht sein, wie überspitzt und scharf manche Lautsprecher klingen, die dann beim Händler oder im eigenen Hörraum wunderbar ausgewogen musizieren, weil einfach der Bass bei den Nachbarn drüben ist. Und ich glaube, das wird in Wien auf jeden Fall besser werden. Ich habe tatsächlich auch einige Gespräche natürlich geführt. Das war immer so ein unverbindliches, was haltet ihr von dem Umzug, freut ihr euch und bla bla bla. Wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass alle erstmal so mit, sagen wir mal, mehr oder weniger neutraler Einstellung an die neue Messeumgebung rangehen. Genau das wird logistisch ein bisschen fordernder, für andere wird es aber auch einfacher, weil die nach München die weitere Anreise hatten und man sagt, wir gucken uns das erstmal an. Also es ist so eine gespannte Erwartungshaltung mit, wir sind mal gespannt, was alles schief ging.
Letztes Thema, was ich ansprechen wollte, ist, wir haben auch jetzt gerade in den jüngsten Tagen nochmal eine Konzentration auch von Marken bei bestimmten Vertrieben, Herstellern und so weiter wahrnehmen können. Denon, Marantz, B&W, jetzt eben bei Harman, also unter dem großen Samsung-Dach, wo schon andere Marken sind. Du warst bei einer Pressekonferenz. Natürlich ist das sicherlich positiv erzählt worden auf dieser Konferenz. Wo siehst du das denn hingehen? Also wir haben ja schon eine Konzentration von Marken bei bestimmten Vertrieben.
Ja, das ist eine Situation, die sich mit Sicherheit noch verschärfen wird, weil wir haben ja die letzten 10, 15 Jahre völlig unsinnig erlebt. Da sind zum Beispiel, wer sich ein bisschen mit den Insights auskennt, dem muss ich wahrscheinlich nur den Namen Pioneer Onkyo Teac an den Kopf werfen und die wissen, oh Mann, HiFi-Marken sind viel zu häufig als Spekulationsobjekte missbraucht worden und die Investoren haben dann schnell gemerkt, ups, so rosig sieht das mit der Branche nicht aus, dass wir das heute für Summe X kaufen und morgen für Summe X zum Quadrat wieder verkaufen. Und dann wurden die Firmen rechts oder links am Wegrand liegen gelassen und das war es dann in der Regel. Und da muss man sagen, ist für die ehemalige Masimo-Gruppe, also B&W und Marantz und Denon und was noch alles Polk und was noch alles mit dranhängt, das ist schon ein großer Glücksgriff, da jetzt bei einer echten Audio-Brand gelandet zu sein. Die Harman-Gruppe hat sich das auch richtig was kosten lassen. Also wer die Zahlen mal gelesen hat, was da aufgerufen wurde, ich glaube, die endgültige Ablösesumme lag so bei um die 350 Millionen. Die scheinen da A, wirklich was mit vorzuhaben, sonst hätten die das Geld nicht investiert. Und B, scheinen die wirklich noch Potenzial in diesen Marken zu sehen. Und C, haben die einen Plan in der Schublade. Wir haben heute, das war keine Pressekonferenz im eigentlichen Sinn, sondern es war ein 6-Augen-Gespräch in dem Fall. Ja, ich hatte noch jemanden dabei. Und da wurde uns im Grunde genommen gesagt, wir sollen jetzt mal die Füße stillhalten und abwarten, was passiert, weil intern wird jetzt überlegt und geplant und mal geguckt, was man mit welcher Marke anfängt. Wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass ich zum Beispiel Marantz und Denon bei vielen Produkten auch so ein bisschen auf den Füßen gestanden haben. Ich denke, da wird jetzt erstmal aufgeräumt und die Puzzlesteinchen werden mal so, wie ich das auch immer mache, erstmal die Randteilchen zur Seite legen und den Rest dann nach Farben sortieren und dann wird losgelegt.
Erster Tag High-End 2025. Ich bedanke mich bei Carsten Barmbeck und Roland Schminner fürs Gespräch über diese immer noch sehr aktive Messe, immer noch sehr lebhafte Messe, wie ich finde. Und wir hören uns mit der Sonderausgabe natürlich 2026 dann aus Wien. Ich bin sehr gespannt, wie es da auch klingt. Ja, also jetzt im Hintergrund, man merkt, so langsam sind die Hallen zu und wir werden auch so langsam gebeten, hier den Ort zu verlassen, was wir jetzt auch machen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Fidelity Podcast Sonderausgabe von der High-End 2025. Ich bin Frank Lechtenberg. Tschüss.
Auf Wiedersehen mit Kaiserschmarrn.
Und tschüss, bis in Wien.